Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht seit Monaten jeden Sonntag. Und ich mache auch heute wieder Mut. Holt eure Bibel raus aus dem Schrank, die alte Hochzeitsbibel. Jetzt ist Platz auf dem Küchentisch, wo auch immer mal die wieder aufzumachen. Wir gehen auf eine Reise. Jetzt die nächsten 4 Wochen, wir gehen auf die Reise und zwar in den Philipperbrief. Wir haben uns ein Thema gesetzt für die nächsten 4 Wochen, reifer Glaube. Oder wie wird Glaube reif? Wir wurden da motiviert, inspiriert durch den letzten Willau-Kongress, der ja so jäh abgebrochen werden musste, ganz am Anfang von Corona. Und ich will dich, ich will uns heute Morgen damit hineinnehmen. Reifer Glaube oder im Glauben wachsen oder auch Jüngerschaft sind Begriffe, die wir als Christen kennen und uns immer wieder auch beschäftigen. Wir haben ja eine Jüngerschaftsschule hier nebenan, das Orientierungsjahr. Und alle diese Begriffe, die drücken das eine aus und nämlich, es geht um unseren Glauben, es geht um unsere Beziehung zu Jesus, es geht darum, dass wir nicht im Status quo stehen bleiben wollen, sondern wir wollen weiterkommen, weiterlernen, uns verändern, Jesus besser kennenlernen, tiefer kennenlernen. Paulus, der drückt es im Römerbrief mal so aus, lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Sinns, um Verwandlung, um Umgestalten geht es in unserem Glauben. Nicht stehen zu bleiben, sondern voranzugehen, Schritte zu wagen, Jesus besser kennenzulernen. Und um gleich auch die Brücke zu schlagen zu der letzten Reihe, wo es über den Heiligen Geist ging, geht es immer noch. Es geht immer um ihn und mit ihm. Johannes, der schreibt es nämlich so im 1. Johannesbrief 2,27, denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht mehr darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Gottes Geist ist es, der uns von innen motiviert, Schritte im Glauben zu gehen, auch Mutiges zu wagen, uns umgestalten zu lassen. Was macht Reife aus, geistliche Reife? Hat es mit dem Alter zu tun, mit der Länge, wie lange jemand schon im Glauben steht und Jesus kennt? An was liegt es? Reifen, Glauben, Wachstum? Es ist ein Prozess. Wir können es nicht machen, nicht erzwingen, vielleicht auch gar nicht beschleunigen. Aber was wir können, ist bereitet zu sein, lernen zu wollen, Jesus besser kennenzulernen. Wir schauen uns gemeinsam diesen Philipperbrief in den nächsten Wochen an und fokussieren heute auf das Kapitel 1. Ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber einige Verse aus diesem Kapitel möchte ich uns vorlesen. Da heißt es: Ich danke meinem Gott, so oft ich eure gedenke. Schreibt Paulus an die Gemeinde dort. Was ich allzeit tue in allen meinen Gebeten für euch, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und 29, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Soweit einige Verse aus diesem ersten Kapitel. Der Philipperbrief, ein Freudenbrief. Und das, obwohl Paulus im Gefängnis sitzt, höchstwahrscheinlich in Rom, und damit rechnen muss, dass das Urteil ihn zum Tode führt, dass er sterben muss. Und umso wertvoller wird dieser Brief und umso mehr zu bedenken, ein Freudesbrief aus dem Gefängnis. Paulus hatte eine ganz besondere Beziehung zu der Gemeinde dort in Philippi, von Anfang an. Es war eine besondere Gemeinde von ihnen, ganz besonders verbunden. Und es kommt hier zum Ausdruck. 4 Kennzeichen eines christlichen oder eines reifen Christen, so habe ich diese Predigt überschrieben. Nicht, weil es nicht noch mehr Kennzeichen gäbe, sondern weil ich mir überlegt habe, als ich dieses erste Kapitel gelesen habe, wo kommt zum Ausdruck, wo wird Reife bei Paulus sichtbar? In seinem Glauben, bei diesem Glaubensmann, wo wird sie sichtbar? Und da sind mir 4 Punkte aufgefallen in diesem Kapitel und ihr dürft gerne mitlesen oder auch später nochmal weiterlesen. Der erste Gedanke, reifer Glaube hat Weitblick. Paulus sitzt im Knast, im Gefängnis. Alle Pläne, Reisepläne, Missionspläne, Strategiepläne, alles, was Paulus so hatte, Ideen, eingefroren. Ausgenockt, er sitzt im Knast. Er muss damit rechnen, dass er nicht mehr lebendig rauskommt, dass er stirbt. Und was tut Paulus? Er konzentriert sich nicht auf die Situation und wie schlecht es ihm geht und was er alles verpasst jetzt, wenn er hier sitzt und was noch alles getan werden müsste, sondern Paulus ändert seinen Blickwinkel. Und ich bin überrascht, was für einen großen Weitblick dieser Paulus hier hat. Er spricht mit dieser Gemeinde, er macht ihr Mut. Er ändert den Blick. Jesus sagt mal in seiner Endzeitrede im Lukas-Evangelium, da geht es um viele Dinge, die noch passieren werden auf dieser Welt, was extrem traurig und schwierig ist, wenn wir so lesen. Da sagt Jesus, wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, schon Jesus nach Paulus machen Mut, anders zu fokussieren, nicht auf die Not, nicht aufs Gefängnis. Den Blick zu heben und sich woanders auszurichten. Blickwechsel, nämlich Blickwechsel auf Jesus, zu Jesus hin. Auf das sehen, was Jesus gerade tut, was wir vielleicht scheinbar jetzt gerade nicht sehen können. Und was macht Paulus? Paulus wechselt den Blick von seiner Gefängnissituation und dem nahestehenden Tod vielleicht und er betet. Und er betet mit Freude. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, heißt im 4. Kapitel, wir hören das später nochmal. Er betet mit Freuden für diese Gemeinde. Er macht Menschen Mut. Er sitzt im Knast und macht den Menschen da draußen Mut. Er strahlt Zuversicht aus. Er staunt, wie Gott ohne ihn wirkt. Er sitzt da drin, hat viele Ideen im Knast und Gott wirkt trotzdem. Ohne ihn, ohne den großen Paulus-Missionar. Er wirkt. Vielleicht war Corona auch so eine Zeit, so ein Moment, wo alles stillstand, wie im Gefängnis. Von heute auf morgen ausgenockt, Lockdown, alle Pläne vereitelt, alles musste anders werden in meinem und in deinem Leben. Doch nicht nur in dieser Situation, manchmal auch in der Krankheit. Man hat so viel vorgehabt und dann ganz anders. Und wohin geht unser Blick? Wie beim Kaninchen vor der Schlange. Er sitzt da, erstarrt und schaut nun auf die Schlange und wartet, bis gefressen wird. Oder geht unser Blick dahin, wo Paulus seinen Blick richtet, nämlich hin zu Jesus. In den letzten Wochen waren verschiedene Interviews zum Corona. Muss schon länger her gewesen sein, vielleicht ganz am Anfang. Und ein Interview, ich vermute mal, das ist ein ganz kurzer Clip, den du jetzt gleich sehen wirst, da war wahrscheinlich die Frage gestellt worden, haben Sie Angst während dieser Corona-Zeit? Und eine Frau wurde interviewt und gibt folgende Antwort.
Steht in der Bibel. Er hat gesagt, 100-mal mindestens fürchte dich nicht. Und das, da bleiben wir dabei, heiderbumm.
100-mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht, und da bleiben wir dabei. Heide Bumm. Ein Blickwechsel in Corona-Zeiten, der Blickwechsel auch in unseren schwierigen Zeiten hin zu Jesus. Reifer Glaube hat Weitblick. Und zweitens, reifer Glaube ist Jesus fokussiert. Ich habe lange überlegt, Jesus fokussiert oder reifer Glaube denkt missionarisch, reifer Glaube hat ein weites Herz oder reifer Glaube zeigt Größe. Ich wusste nicht so richtig, wie ich diese Abschnitte hier zusammenfassen soll. Ich bleibe dabei, reifer Glaube ist Jesus fokussiert. Paulus berichtet hier, er sitzt im Gefängnis und da draußen gibt es Menschen, die predigen, so wie ich hier. Die predigen den Glauben, das Evangelium, Pastoren, Propheten, Evangelisten, ich weiß nicht, was es war, aber mit falscher Motivation. Paulus sagt, die predigen mit Neid, die Motivation ist Neid, auf Paulus vielleicht. Die Motivation ist Streitsucht, sie wollen streiten, wie auch immer, oder Eigennutz, da steckt finanzielles Geld oder Fragen dahinter, ich verdiene jetzt, Paulus nicht. Und sie wollen Paulus das Leben im Knast so richtig schwer machen. Also Glauben, Predigen, Predigen aus Eigennutz, Streit und total falsche Motivation. Und wie antwortet Paulus? Paulus sagt, was tut's aber? Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise es geschehe, zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Eigentlich hätten wir doch die Antwort erwartet, da liegt doch kein Segen drauf. Falsche Motivation, kann Gott nicht segnen, geht gar nicht. Aber ist Gott vielleicht doch größer als unsere Motivation? Paulus ist Jesus fokussiert. Er weiß diesen Menschen, die Motivation ist falsch. Aber er sieht, es wird Jesus verkündigt. Paulus ist Jesus fokussiert. Bei meiner letzten Predigt hier am 1. Korinther 12, da war es schon, Gottes Geist ist in uns und das Zentrum ist jetzt Gottes Geist in deinem Leben und du kannst sagen, Jesus ist der Herr. Um Jesus geht's, Paulus. Oder in Apostelgeschichte 4, Vers 12, da heißt es, und in keinem anderen ist es Heil und auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als der Name Jesus. Paulus geht zum Jesus, er ist auf Jesus fokussiert und auch wenn die Motivation falsch ist, diesen Jesus zu verkündigen, Paulus sagt, ich freue mich. Paulus war scharf, wenn es um die Lehre ging, wenn Jesus aus dem Mittelpunkt gerückt wurde. Aber Jesus im Mittelpunkt kann Paulus entspannt sein. Es ist faszinierend, diese Verse sind krass, wenn wir sie uns mal überlegen. Und wie oft haben wir schon gedacht, da kann doch kein Segen drauf liegen. Oder wie schnell sprechen wir Menschen den Glauben ab? Trotz falscher Motivation wirkt Gott, kann Gott wirken. Ich weiß noch, ich war viele Jahre bei der Liebenzeller Mission und wir hatten damals unsere Leitung die NS-Geschichte aufgearbeitet. Und die war nicht nur schön, wie bei vielen anderen Werken auch nicht. Und dann nach diesem Missionsfest, als vorgestellt wurde, wie mancher Leid damals gedacht hat und gehandelt auch und Buße getan wurde, in der Mittagspause kam eine ältere Frau auf mich zu mit Tränen in den Augen und hat gesagt, unsere Leiter, unsere Vorbilder. Ja, so waren sie, unsere Vorbilder. Sie enttäuschen manchmal, auch Paulus wurde enttäuscht und trotzdem, es geht um den Glauben. Wie oft reden wir von der Kirche, von den Pfarrern, von den Predigern, von den Katholiken, von den Pietisten, die Charismatiker, die Pfingstler oder die Orthodoxen und bleiben schnell bei der äußeren Form hängen. Die Frage heißt für Paulus, geht zum Jesus. Geht zum Jesus, geht es darum, dass das Evangelium verkündigt wird? Und dann ist Paulus dabei, weil er hier sieht, auch wenn die Motivation falsch ist, es geht um Jesus. Reifer Glaube ist Jesus fokussiert. Der dritte Gedanke, reifer Glaube sieht durch den Horizont. Reifer Glaube sieht durch den Horizont. Hinter diesem Titel steckt eine Geschichte. Vielleicht kennst du die schon. Geschichte aus der Mission im letzten Jahrtausend, Neuguinea. Ein Missionars-Ehepaar arbeitet dort als Bibelübersetzer in Neuguinea, hat 4 Kinder. 3 Kinder davon sind in Deutschland in der Schule, Internat. Das jüngste Kind war 1 Jahr alt, ist bei den Eltern dort in Neuguinea im Urwald und es stirbt ganz plötzlich im Alter von 1 Jahr. Der Schmerz der Eltern war groß und schweren Herzens macht sie der Vater dran, den Sarg zu zimmern für dieses Kind, für ihr kleinstes Kind. Ein Einheimischer beobachtet ihn und fragt und sagt, du bist sicher traurig. Und der Mann, der Missionar, sagt, ja, das bin ich. Dann wirst du uns sicher jetzt verlassen und nach Hause zurückgehen. Und der Missionar sagt, nein, ich bleibe bei euch. Aber was ist denn dann mit euren anderen Kindern? Dann sagt der Missionar, die sind in den guten Händen unseres Gottes. Der Einheimische, er schüttelt den Kopf und meint, ihr Christen, seid doch merkwürdige Leute. Ihr könnt durch den Horizont sehen. Und das war dieses Wort. Der Missionar hat lange gesucht, ein Wort für Hoffnung. Für Hoffnung. Er hat es übersetzt am Anfang mit Warten. Und in dem Moment geht ihm auf, was Hoffnung heißt. Hoffnung heißt, durch den Horizont zu sehen. Reifer Glaube sieht durch den Horizont. Paulus war einer, der durch den Horizont sehen konnte. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, sagt nicht einer, der lebensmüde am Ende des Lebens satt ist, sondern einer, der eigentlich noch viel vorhat. Er wollte noch nach Spanien, dort den Glauben weitererzählen. Aber Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Eine Hoffnung über den Horizont hinaus. Christen sind Menschen, die weitersehen, die Hoffnung haben, die nicht stehen bleiben an dem, was jetzt gerade passiert, sondern den großen Blick sehen, auch für das, was noch kommt. Unsere Brüdergemeinde ist in der Wurzel eine Hoffnungsgemeinde. Auch wenn wir heute noch beerdigen, auch draußen auf dem Friedhof, wir beerdigen Menschen aus unserer Gemeinde, aus der Brüdergemeinde im weißen Sarg. Rein Hoffnung, Auferstehung mit dem weißen Kreuz drauf. Weil wir Auferstehungshoffnung haben. Diese Auferstehungshoffnung hatte auch in Paulus. Als wir uns vorbereitet haben hier am Team, auch mit Markus Fritzen zusammen, der lange Jahre in Afrika war, Beerdigungen, die stattfinden, wo auf dem Sarg Luftballons drauf genagelt wurden. Weil Hoffnung da ist, eine Auferstehungshoffnung. Reifer Glaube, er sieht durch den Horizont. Ein letzter Gedanke hier in diesem Brief hier, den Paulus schreibt. Reifer Glaube sieht im Leiden eine Chance. Eigentlich müsste man es übersetzen mit Vorrecht oder mit Gnade. Aber ich habe mich nicht getraut, den Titel jetzt hier so zu nennen. Reifer Glaube sieht im Leiden eine Gnade, ein Vorrecht. Aber Paulus, er drückt es so aus, genau so. Und hier spricht einer, der um seines Glaubens willen schon viel mitgemacht hat. Er beschreibt es auch mal, was er schon alles durchgemacht hat. Er sitzt nicht zum ersten Mal im Gefängnis. Er wurde auch gesteinigt und ausgepeitscht um seines Glaubens willen. Und deshalb umso mehr, wenn so ein Mensch sagt, reifer Glaube sieht im Leiden eine Chance, ein Vorrecht. Ist die Frage, ist Leiden vielleicht sogar ein Geheimnis von Reife? Im Glauben zu reifen, voranzukommen, wenn alles wankt und nicht mehr so ist, wie es war? Paulus schreibt so, nicht nur die Gnade, dass ihr zum Glauben gekommen seid, ist eine Gnade, sondern euch ward in Gnaden geschenkt, für Christus zu leiden. So übersetzt es das theologische Wörterbuch. Euch ward in Gnaden geschenkt, für Christus zu leiden. Leiden für Christus eine Gnade? Vor 3 Wochen stand ich hier, wir hatten es von den Gnadengaben. Charisma. Es ist spannend. Gottes Geist kommt in unser Leben und schenkt Gnadengaben. Charisma ist dieses Wort, was dahinter steckt. Gnade, das Wort Charis, Gnade, Huld, Wohlwollen. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und hier nimmt Paulus das gleiche, ähnliche Wort, Wortstamm, Charisomai, aus Gnaden gewährt. Leiden für Jesus, Gnade, krasse Sätze. Wir müssen es mal überlegen. Das müssen wir uns mal im Mund zergehen lassen, wie so ein Hustenbonbon, ganz langsam. Es ist eine Gnade, nicht nur zum Glauben gekommen zu sein, sondern es ist eine Gnade, für Jesus zu leiden. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Es ist kein Geheimnis von Jesus Seite her schon, dass Glaube auch was mit Leiden zu tun haben kann. Und Jakobus drückt diese Spannung auch nochmal anders aus hier im Jakobusbrief, wenn er sagt, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und ohne Vorwurf, so wird ihm gegeben werden. Leiden für Jesus, Anfechtung, eine Chance im Glauben zu wachsen, auch in der Krankheit, den Vers zu sehen, er ist zum Lob seiner Herrlichkeit in Epheser 4, Vers 11, auch dahin zu sehen, das ist ein Ziel Gottes Herrlichkeit, für Jesus zu leiden, eine Gnade. Reifer Glaube sieht auch im Leiden eine Chance. Jenari aus Indien, nicht aus Indien, aus Indonesien schreibt, das ist eines der größten muslimischen Länder, Jenari war unterwegs und besucht verschiedene Dörfer und er besucht ein muslimisches Dorf und ganz plötzlich kam ein junger Mann auf ihn zu und spuckt ihm ins Gesicht, wütend. Jenari war ganz perplex und hat nichts Großes gesagt, aber er hat gemerkt, dieser Mann braucht Gottes Liebe. Er trifft ihn einige Tage später wieder, er steht am Straßenrand, sein Motorrad war kaputt und Jenari hilft, ihn nimmt ihn mit zur Werkstatt und das Motorrad wird repariert. Er steht da neben ihm und sie reden so ein bisschen miteinander, immer noch diese Geschichte im Hintergrund und Jenari entschuldigt sich bei ihm für sein Verhalten, das ihn so wütend gemacht hat und ja, der Mann merkt und weiß eigentlich, es war auch von ihm nicht richtig und sie kommen ins Gespräch miteinander, auch über den Glauben, sie waren gute Freunde und dieser Mann, der ihm damals ins Gesicht gespuckt hat, er kommt zum Glauben an Jesus. Es ist nur einer von Leuten, die bereit sind, für ihren Glauben einzustehen in schwierigen Umständen. Und Jenari sagt, ich verdanke es einzig und allein Gott in seiner Gnade und Güte, dass ich ihm hier in Indonesien, wo es schwierig ist, dienen darf und im Glauben standhaft bleiben kann und will. Reifer Glaube sieht auch im Leiden eine Chance. Es macht uns Mut, auch dafür Jesus einzustehen, wo es schwerfällt. Die wenigsten haben es erlebt, dass ihnen ins Gesicht gespuckt wurde, wenn sie erzählt haben, dass sie sonntags im Gottesdienst waren oder dass sie an Jesus glauben. Und trotzdem haben wir immer wieder Angst und fehlt uns der Mut, es zu tun. Aber lasst uns auch den Mut haben. Glaube heißt zu wachsen, zu reifen. Es ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Deshalb kann uns und darf uns auch diese vier Punkte entspannen. Ich bin nicht von heute so, wie ich sein möchte. Aber ich darf wachsen, ich darf vorwärts kommen. Reifer Glaube hat Weitblick. Reifer Glaube ist Jesus fokussiert. Weit im Herzen, wenn es um Jesus geht. Reifer Glaube, er sieht durch den Horizont, er hat Hoffnung, weil da am Ende was ganz anderes steht. Und dieser Aufblick, dieser Weitblick, gerade auch dann in der Not und der Schwierigkeit, ganz persönlich wahrzunehmen und dem anderen auch zuzusprechen, ist das, was wir als Christen brauchen. Reifer Glaube sieht im Leiden eine Chance. Zum Schluss, ich setze zur Landung an, ein Zitat von Werner Heisenberg, Physiker, Nobelpreisträger. Ich weiß nicht, ob es kommt. Ja. Er schreibt mal, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. Ich formuliere es ein bisschen um. Nehme das Wort Bildung raus und sage, Reife im Glauben ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. Es gab noch nie so viel verfügbares Wissen wie heute. Noch nie gab es so viel christliche Literatur zu allen Themen. Noch nie konnte man 24 Stunden am Tag Predigten hören, Vorträge und Konferenzen besuchen. Noch nie gab es so viele Lieder und Musik und Anbetung in allen Stilrichtungen. Unsere Ehen und Familien müssten perfekt sein, unsere Beziehungen harmonisch, unsere Gemeinden der Himmel auf Erden, wenn es um das Wissen ginge. Aber zum Reifen im Glauben braucht es Wissen und Erkenntnis. Ja, aber es braucht vor allem Weisheit. Es braucht Weisheit, dieses Wissen, alles Gute, was wir hören, was wir lernen, umzusetzen. Und es braucht Veränderungsbereitschaft. Und das liegt an dir und es liegt an mir. Jesus will's. Paulus wollte es. Lasst uns gemeinsam auf diesem Weg gehen, auf diesem Weg bleiben, uns gegenseitig zu helfen, im Glauben reifer zu werden. Amen.